Also ich wollte ihn auf jeden Fall davon überzeugen, dass ich es wert bin, mit ihm zusammen zu sein und von ihm geliebt zu werden. Und ich hatte eben immer diesen Glaubenssatz in mir drin, nee, eigentlich bist du es überhaupt nicht wert, von ihm geliebt zu werden, weil du bist so klein und du kannst nichts und du bist nicht schön genug und so weiter.
Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Und heute ist die Lara bei mir. Sie kommt mit einem Beziehungsthema, nämlich, dass sie immer wieder ihre jeweiligen Partner vergrault, weil sie zu anklammernd und zu eifersüchtig ist. Und dem gehen wir natürlich ganz flott auf den Grund und landen bei Laras Selbstwertgefühl. Und da stellen wir fest, warum es ihr so schwer fällt, zu einem gesunden und stabilen Selbstwertgefühl zu kommen, was sie im tiefsten Inneren blockiert. Es wird spannend. Herzlich willkommen, Lara. Du hast eine weite Reise auf dich genommen, um hierher zu kommen. Und dann frage ich mich, welches Thema dir das wert ist.
Ja, hallo Steffi, ich freue mich ganz sehr, dass ich hier sein darf, um diese Chance zu bekommen, mal bei mir zu schauen, was da los ist. Ja, ich habe ein großes Thema mit ganz vielen kleinen Themen mitgebracht. Ich habe eine einjährige Beziehung hinter mir, die leider nicht so gut gelaufen ist, und ich mache mir schon seit der Beziehung auch oder schon in der Beziehung habe ich mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie bin ich eigentlich in einer Beziehung und was mache ich eigentlich falsch, dass meine Beziehungen immer kaputt gehen am Ende. Und da sind Themen wie extreme Verlustangst dabei, dass ich ganz, ganz schwer vertrauen kann. Und ja, am Ende habe ich immer das Gefühl, ich sabotiere meine eigenen Beziehungen.
Okay.
Und ja, am Ende war es dann so, dass mein Ex-Freund mich dann auch verlassen hat, weil ich der Meinung bin, dass er es wahrscheinlich einfach nicht mehr ausgehalten hat, obwohl wir immer ein sehr offenes Verhältnis zueinander hatten. Ja, und ich würde einfach gerne Klarheit darüber gewinnen, wo kommt das her, was kann ich machen, dass das nicht mehr auftritt. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich eine extreme Eifersucht am Ende dieser Beziehung entwickelt habe, in der ich selber so mich frage, wo kommt denn das her und warum bin ich so, warum mache ich das? Ich will das gar nicht. Das passiert einfach.
Ja, Eifersucht ist ja nun, ich sag mal, die Schwester der Verlustangst. Die sind ja wirklich ein ganz enges Paar. Und wie wirkt sich das denn dann aus? Wie darf ich mir das so konkret vorstellen? Also mit welchen konkreten Verhaltensweisen meinst du, deine jeweiligen Partner so zu belasten?
Also ich analysiere ganz viel mich selbst und das, was da gerade passiert. Ich versuche dann immer, das Gespräch zu finden darüber. Und gerade bei der Verlustangst ist das vor allem was, was ich immer versuche, mit mir selbst auszumachen. Also in mir drin dreht sich alles um diese Beziehung, um diese Angst vor dem Verlust, so dass ich dann richtig in so depressive Phasen komme. Und wenn es irgendwas gibt, was mich richtig doll beschäftigt, dann will ich das auch immer sofort geklärt haben. Ja. Und gebe dem Partner nicht die Zeit, auch einfach mal zu sagen, hey, lass uns das später klären. Wir müssen jetzt erstmal andere Dinge erledigen. Und das arbeitet so doll in mir drin, dass ich dann so eine richtige Nervosität habe und solche Dinge eben. Und nicht richtig schlafen kann. Mein Körper fängt dann auch an zu rebellieren in Form von Bauchschmerzen und solchen Dingen. Und am Ende war es dann auch echt so, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin. Das war dann auch nach der Trennung so. Und ich musste erst mal würgen, ganz oft hintereinander. Also mein Körper hat richtig gezeigt, hier geht's nicht mehr. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr.
Ja, also was du ja so beschreibst, auch dass du alles so beobachtest, dass du Dinge sofort klären willst, das sind ja alles Maßnahmen, um Kontrolle herzustellen. Ne? Also weil du wenig Vertrauen hast, brauchst du ganz viel Kontrolle. Und mit diesen Kontrollwünschen denkst du, belastest du die Beziehung. Und du sagst, das war bisher in jeder Beziehung so. Also dürfen wir vermuten, dass da auf jeden Fall von deiner Seite auch ein Anteil ist, den du damit reinbringst in die Beziehung. Denn es gibt ja auch, und das ist eben das, was mich jetzt eben auch so als Psychologin beschäftigt, es gibt ja auch Partner, die einem tatsächlich viel Unsicherheit vermitteln, wo die Eifersucht auch gar nicht so unbegründet ist. Das heißt, es gibt ja auch Beziehungspartner, die auch Menschen, die vielleicht sonst Vertrauen haben oder gar nicht so zur Eifersucht neigen, die das bei denen dann auch hervorrufen. Also würdest du deinen Partner jetzt völlig freisprechen oder sagst du, doch, ich habe mir dann natürlich auch einen speziellen Kandidaten ausgesucht, der mein Muster auch noch wunderbar bedient?
Also ich muss sagen, die gerade diese letzte Beziehung, die hat diese ganzen Themen, die ich gerade angesprochen habe, extrem getriggert. Also so hatte ich das in der Form noch nie vorher. Obwohl man sagen muss, dass er eigentlich immer auch mir vermittelt hat, hey, du kannst mir vertrauen, du musst keine Angst haben. Aber wie du schon sagst, so ganz freisprechen kann man ihn nicht. Es gab schon auch so ein paar Dinge, die dafür gesorgt haben, dass das noch mehr verstärkt worden ist. Mhm. Ja, das muss man schon sagen.
Aber du würdest nicht sagen, dass du ein Händchen für solche Leute hast. Also du hattest auch schon so beziehungssichere Partner, wo du sagst, ach, da war ich einfach völlig drüber mit meiner Verlustangst und der Eifersucht.
Tja, das ist eben genau die Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann. Eine Freundin von mir zum Beispiel, wenn ich der erzählt habe, was wieder los war und was mich dazu gebracht hat, eifersüchtig zu sein oder diese Ängste wieder hervorgekommen sind, dann hat die immer gesagt, ja, wieso denn? Entspann dich doch mal. Ist doch gar nicht so schlimm. Okay. Also sie hat da, also Außenstehende haben das als nicht so schlimm empfunden wie ich zum Beispiel.
Dann schilder mir doch mal genau so eine Situation. Lass es uns mal ganz konkret machen.
Zum Beispiel hat er ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, wahnsinnig viel von seiner Ex-Freundin erzählt. Und ich habe auch irgendwie so einen Knall mit Ex-Freundinnen. Also das ist bei mir immer so ein ganz rotes Tuch irgendwie. Und er hatte dann irgendwie auch zwischendurch mal Kontakt zu ihr, aber nie so, dass man sich Sorgen machen müsste. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, irgendwie ist er noch nicht über die hinweg. Der hatte zum Beispiel auch von seinen Eltern so ein Bild geschenkt bekommen, wo ganz viele Fotos drauf waren von ihm. Das hatte er zu seinem Masterabschluss bekommen. Und da waren eben auch die beiden drauf vom Abiball. Und das hing da halt so in seinem Zimmer. Und ich dachte mir immer so, Mensch, wieso hängt denn die da noch? Die sind noch gar nicht mehr zusammen. Was soll das denn? Bis ich ihn dann irgendwann mal drauf angesprochen habe und gesagt, ey, sag mal, kannst du das vielleicht mal wegmachen? Weil ich meine, du bist doch nicht mehr mit der zusammen. Wieso hängt ein Bild von ihr und dir dort und von uns hängt hier gar nichts? Und da hat er so voll genervt reagiert und meinte so, ja, wieso denn? Das ist doch nur ein Bild und es ist doch von meinen Eltern. Und also so zum Beispiel. Mhm. Oder er hat auch immer mal so andere Girls auf Instagram angeschrieben oder mit denen geschrieben oder auch so Frauen gesucht direkt auf Instagram, wo ich mich immer gefragt habe, wieso machst du das denn? Und das konnte er mir auch nicht beantworten. Also er ist da auch nicht selbstreflektiert gewesen irgendwie. Wieso macht er das eigentlich? Er hat das immer abgetan, so ja, das ist doch nichts weiter. Mhm.
Da hat er dir wenig Sicherheit gegeben. Ja. Das mit den Fotos war eine Collage, ne? Da waren mehrere
Fotos. Ja, genau,
Fotos.
Die Collage, ja.
Okay. Wärst du da auch so eifersüchtig gewesen, wenn er eigentlich nichts von der Ex-Freundin erzählt hätte und du das Gefühl gehabt hättest, die Geschichte ist wirklich abgeschlossen?
Ich glaube, dann wäre ich anders damit umgegangen, ja. Ich glaube, es war wirklich einfach die Menge an Stoff, die wir da drüber gesprochen hatten, die da auch wirklich in mir gearbeitet hat.
Wo du das Gefühl hattest, der ist noch gar nicht so richtig weg von dir.
Ja, ich habe dann auch irgendwie so ein Bild auf seinem Laptop mal gesehen. Das war halt von noch nach der Trennung von ihr. Also so Dinge, wo man sich so fragt, wieso hat er das noch, wenn er angeblich so darüber hinweg ist? Er hat dann auch irgendwie erzählt, dass die so ein halbes Jahr, bevor wir uns dann kennengelernt haben, dass die nochmal miteinander geschlafen haben und so. Und da hat bei mir irgendwas, hat sich da in Gang gesetzt, was dieses Misstrauen irgendwie ganz doll getriggert hat. Mhm, ja, und ich habe mich auch mit der immer total verglichen. Ich habe die mal auf Instagram gestalkt und habe so geguckt, was macht die so, wie sieht die aus, wie ist die? Und dann hatte ich mit der auch noch Projekte zusammen. Also das war irgendwie eine ungünstige Konstellation. Aber
und wie bist du in dem Vergleich abgeschnitten?
Naja, ich habe kein wirklich gutes Selbstbild von mir gehabt, auch in der Beziehung. Ich konnte mich überhaupt nicht leiden und dachte immer, ich bin nicht gut genug und nicht schön genug. Und sie ist halt schon eine sehr natürliche Person und sehr hübsch. Und da habe ich für mir selbst gegenüber natürlich nicht so gut abgeschnitten.
Mhm. Und darauf sind diese Zweifel ja auch immer zurückzuführen, ne? Dass man eigentlich, es hängt ja immer mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammen, wenn man selber von sich denkt, ich bin komplett okay, ich sehe gut aus, ja, warum sollte man sich nicht in mich verlieben, ne? Warum nicht? Ich kann mir das total gut vorstellen, dass jemand mit mir auch sein Leben verbringen will. Dann kommt man ja gar nicht so schnell auf die Idee, ne? Also es hat ja etwas mit deinem grundlegenden Selbstwertgefühl zu tun. Wobei ich es mal außenstehend finde, um dir einfach mal so eine Einschätzung von mir zu geben. Also das mit dem Bild finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, weil es im Zusammenhang einer Collage ist und weil es ein Lebensabschnitt einfach auch von ihm war, der ja auch dazu gehört. Anders sehe ich ein bisschen, dass er viel geredet hat. Und da kann ich schon nachvollziehen bei dir eben das Gefühl, der ist vielleicht noch nicht ganz los und dass dich daraufhin das Bild auch ein bisschen mehr getriggert hat. Mhm. Und dass er nach anderen Frauen auf Instagram guckt und so weiter. Und das finde ich eben auch, hätte mich auch genervt, muss ich ehrlich sagen. Lara hat ja erzählt, dass sie so unsicher ist. Ist das jetzt drüber oder geht das noch? Und das ist ja, was ganz, ganz viele Menschen haben, vor allen Dingen in Beziehungen. Spinne ich oder spinnt der andere? Ne? Darauf läuft es ja letztlich immer hinaus. Und ich bin noch so groß geworden als Psychotherapeutin mit der therapeutischen Abstinenzregel, dass ich jetzt zum Beispiel sie da das alles alleine herausfinden lassen würde, kann man vielleicht auch mal machen in einer längeren Therapie. Ich vertrete da aber ein bisschen andere Auffassung auch. Ich finde es ganz wichtig, dass man als Psychotherapeutin auch mal so ein bisschen Maßstäbe setzt oder so ein bisschen Boden unter den Füßen vermittelt, so als Orientierungspunkt und sie da nicht so ganz allein lässt. Ne? Nun kann man natürlich sagen, Steffi Stahl ist auch nicht der Maßstab aller Dinge, aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür, was noch so im Bereich der Norm ist oder wo man dann sagen würde, das ist jetzt wirklich ein bisschen drüber, weil das den Klienten einfach mal einen äußeren Halt und auch eine Orientierung vermittelt. Und deswegen mache ich das hier einfach mal im Gespräch mit ihr. Dann fragt man sich ja wirklich, warum. Ist auch noch was Besseres? Will er noch rumflirten?
Genau.
Und vor allen Dingen, wenn es dann auch keine reflektierte Antwort gibt, das befeuert dann ja wieder so das Gefühl, der hat da irgendetwas in sich, was er selber gar nicht greifen kann, ne? Was ihn vielleicht irgendwie in die Arme von einer anderen treibt oder so.
Ja. Ja, und das hat natürlich ganz viel mit meinem Selbstwert alles gemacht. Ne? Also ich habe wirklich gedacht, er hat auch viel in meiner Vergangenheit da sein Missfallen geäußert, was mir halt so schon passiert ist in meinem Leben. Und
wie Missfallen geäußert? Er hat Missfallen?
Darüber geäußert, was ich schon in meinem Leben quasi gemacht und nicht gemacht habe. Also ja, das hat mich dann natürlich auch in irgendeiner Form unterschwellig degradiert. Und das macht so viel mit einem.
Was hat er denn zum Beispiel kritisiert?
Frühere Beziehungen zum Beispiel. Oder ich habe halt eine Tochter, die ist jetzt 4,5. Und ja, dass das eben nicht geklappt hat, dass ich mit dem Papa von ihr auch auseinandergegangen bin. Oder zum Beispiel auch meine Familienkonstellation. Ich habe nicht so die beste Kindheit gehabt und auch nicht so die behütetste und so weiter. Meine Eltern sind auch, also ich habe ein bisschen eine komplizierte Familienkonstellation einfach. Und er ist ganz anders aufgewachsen. Also er hat eine komplett intakte Familie. Seine Eltern sind nach wie vor zusammen. Er ist total behütet aufgewachsen. Die Eltern haben ihre Kinder immer unterstützt und waren immer oder sind einfach sehr viel für die da. Und das ist halt bei meiner Familie gar nicht so gewesen. Und das hat er immer irgendwie so ein bisschen bedauert. Aber ich glaube nicht meinetwegen, dass es für ihn, für mich leid tut, sondern es tut ihn für ihn leid, weil er hat eine Freundin, die ist mit so einer Vergangenheit aufgewachsen.
Mhm.
Und jetzt hat er die Probleme am Bein, so ungefähr. So kam es jedenfalls immer vor.
Mhm.
Ja. Und trotzdem, Steffi, deswegen sitze ich auch hier. Ich frage mich dann wirklich, wieso bin ich denn bereit gewesen, mich so klein zu machen ihm gegenüber und habe nicht die Grenze gezogen und gesagt, mein Freund, bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Ich habe zu dem aufgeschaut, wie als wäre das irgendwie, ich weiß nicht, so ein Halbgott. Und der ist jetzt der einzig wahre und das ist der Mann für den Rest meines Lebens. Und ich habe nicht auf mich aufgepasst und nicht auf mich gehört und mein Körper, der gesagt hat, eigentlich finden wir das nicht gut, was hier gerade passiert. Das frage ich mich. Wieso bin ich, also wieso kann ich da nicht eher einfach sagen, das möchte ich nicht?
Ja, das verstehe ich sehr gut. Die Frage ist auch total berechtigt und eine Frage, die sich ja viele Menschen stellen. Mehr Frauen, finde ich, als Männer. Also Frauen sind eher gefährdet, sich in Liebesbeziehungen zu abhängig zu machen. Und was du ja beschrieben hast, es gab so einen sicheren und einen unsicheren Part in der Beziehung. Er war so der sichere, ne? Also er war der unabhängigere von euch beiden.
Ja, das kann ich total bestätigen.
Und das Gefühl hattest du, glaube ich, auch früh, ne? Weil du das jetzt auch bestätigen kannst. Ihr wart ja nur ein Jahr zusammen, also muss das ja relativ früh eingetreten sein. Und dadurch hat er dir nicht genügend Sicherheit gegeben. Sicherlich auch mit eigenen Anteilen von dir, ganz bestimmt. Aber es war auch eine gewisse Dynamik. Und du warst dann im Grunde bemüht, ihn von dir zu überzeugen.
Mhm.
Oder?
Ja, schon.
Lara kommt ja in so eine Beziehungsdynamik, dass sie quasi das Gefühl hat, sie ist quasi kleiner und der andere ist größer und sie muss jetzt den anderen unheimlich von sich überzeugen. Und diese Dynamiken, die haben wir sehr, sehr häufig in Beziehungen, vor allen Dingen in Beziehungen, die schwierig sind. Oder eigentlich nur in Beziehungen, die schwierig sind. Und das kann sogar auch Menschen mit einem guten Selbstwert passieren, ne? Dass sie an jemanden geraten, der ihnen wenig Sicherheit vermittelt. Und plötzlich haben die das Gefühl, so, ich muss mich jetzt beweisen. Die strampeln in der Regel nicht so lange, sondern sagen irgendwann mal so, jetzt reicht's hier aber. Aber gerade Menschen wie Lara, deren Selbstwert sowieso schon labil ist, die kommen da wirklich ins Rennen und manchmal auch richtig, richtig lange. Und das hängt damit zusammen, dass man seinen Selbstwert quasi in diesem Moment in die Hände des anderen legt, ja, und dass man so wenig Kontrolle hat. Und die einzige Kontrollillusion, die man hegt, ist, ich muss besser werden, ich muss den anderen von mir überzeugen, damit er sich endlich sicher an mich bindet. Und das geht ja eigentlich nur mit dieser Sicherheit, wenn das Problem auf meiner Seite liegt. Wenn ich der Fehler bin, dann kann ich konkret etwas tun, um mich zu verbessern. Und so kommt man dann eben in diese echte Falle von diesem gespiegelten Selbstwertempfinden, dass man seinen Selbstwert abhängig vom anderen macht und meint, den anderen überzeugen zu müssen. Damit bleibt der andere der Große, der Tolle, der Unantastbare. Und dadurch kann man den auch viel, viel schlechter kritisch sehen. Na, wenn ich der Fehler bin, ist der andere nicht der Kritikpunkt und sein Verhalten. Und bei Lara wäre es natürlich so, dass vielleicht die ganze Beziehungsdynamik anders gewesen wäre, wenn sie von vornherein mehr Vertrauen gehabt hätte, lockerer gewesen wäre und sie zum Beispiel diejenige gewesen wäre mit einem ganz tollen Selbstwertgefühl, dann hätte es auch sein können, dass die Dynamik umgekehrt wäre, dass er vielleicht mehr das Gefühl gehabt hätte, sich bei ihr beweisen zu müssen. Also es liegt immer in einem Selbst und dieser Selbstwertspiegelung. Und diese Dynamiken, die entstehen sehr, sehr schnell, wenn einer der Partner sich sicherer beziehungsweise der andere eben unsicherer fühlt. Jetzt kommt bei Lara hinzu, dass sie sich teilweise eben auch etwas abgewertet gefühlt hat von ihm. Er bei Instagram eben rumgescrollt hat. Also er hat ja auch wirklich so ein paar Gründe gegeben. Wie weitreichend jetzt die Gründe waren, weil es jetzt nicht so ultramassiv war, könnte ich erst ein bisschen sicherer beurteilen, wenn ich ihm dann auch ein Gespräch hätte. Aber es reicht, dass sie einfach subjektiv dieses Gefühl hatte. Und dazu hat sie eine hohe Bereitschaft mitgebracht, weil sie schon mit einem labilen Selbstwertgefühl die Beziehung angetreten ist. Ich vermute, du warst vor allen Dingen beseelt oder getrieben, ihn einfach wirklich sicher zu machen, oder?
Ja, also ich wollte ihn auf jeden Fall davon überzeugen, dass ich es wert bin, mit ihm zusammen zu sein und von ihm geliebt zu werden. Und ich hatte eben immer diesen Glaubenssatz in mir drin, nee, eigentlich bist du es überhaupt nicht wert, von ihm geliebt zu werden, weil du bist so klein und du kannst nichts und du bist nicht schön genug und so weiter. Also richtig schlimm. Und auch gerade mit der Eifersucht wurde das am Ende immer schlimmer. Wir hatten dann ein Projekt zusammen, da saßen andere hübsche junge Frauen und ich habe die mir angeguckt und dachte mir, ja, die findet er bestimmt toll und die ist bestimmt viel besser als ich. So krank eigentlich. Und das macht ja einen selber total irre und kaputt und ist wahnsinnig anstrengend. Also
ist wahnsinnig anstrengend.
Wahnsinnig anstrengend.
Aber du machst dich da auch gerade so ein bisschen selbst runter, so krank, hast du schon zweimal gesagt. Irgendwie ja auch normal. Also ich finde das total normal. Also wenn man selbst unsicher ist und das bist du ja und nicht so von seinem Wert überzeugt, dann sitzen da irgendwie bildhübsche Frauen mit im gemeinsamen Projekt, dass sich das total nervös macht. Das würde vielleicht auch Leute nervös machen, die jetzt da besser sogar aufgestellt sind vom Selbstwertgefühl. Weil Eifersucht so ist ja grundsätzlich jetzt gar nicht unnormal. Ne? Mhm. Oder dass man sich vergleicht, ist auch normal. Aber du hast ja schon wohl durch deine Familie, wo wir auch gleich gerne noch mal genauer hingucken können, schon auch so eine Grundverunsicherung, die sowieso da ist, dass du nicht so richtig überzeugt von dir bist. Und das führte eben dann dazu, dass du ihn unbedingt von dir überzeugen willst und ihm beweisen willst, dass du doch was wert bist. Und dann hängst du natürlich komplett an der Angel. Da hängt man an der Angel. Wenn man meint, jemand anders seinen Wert beweisen zu müssen. Weil dadurch machst du dich ja kleiner. Er ist groß, du bist klein. Richtig?
Mhm.
Er ist der Überlegene, du bist die Unterlegene. Und strampelst dann nach seiner Anerkennung.
Ja, das stimmt.
Ich frage mich, wenn du mal so in dich hineinfühlst, wem will man, oder wolltest du das eigentlich mehr beweisen, dass du doch was wert bist, ihm oder dir selbst, indem du ihn fest an dich bindest?
Das ist eine gute Frage, über die ich auch schon nachgedacht habe. Und dabei habe ich Folgendes festgestellt: Wenn ich alleine bin, also ohne Partner, dann habe ich nicht so viele Probleme damit zu sagen, hey, ich bin was wert, und derjenige, der mich irgendwie mal abbekommt, der hat es eigentlich echt gut mit mir getroffen. Aber sobald ich in einer emotionalen Bindung bin, also zum Beispiel in eben so einer Beziehung, ist es plötzlich weg. Da muss ich irgendwie ihm den Wert beweisen. Und ich denke schon, dass es vor allem darum ging, ihm den Wert zu beweisen, um mir eine Sicherheit zu holen, um mir die Möglichkeit zu geben, ich habe einen Partner, an den kann ich mich binden, ich muss nicht alleine sein. Ja, also irgendwas suche ich im Gegenüber, um etwas auszugleichen vielleicht auch. Ich weiß nicht.
Was könnte das sein, was du da ausgleichen willst, wenn du so in dich fühlst? Oder was braucht so Heilung vielleicht? Oder was, wo ja, ist so die Sehnsuchtslücke?
Ich glaube, so Sehnsucht nach Nähe vor allem und eben nach Sicherheit. Da ist jemand, der sorgt sich um mich. Ich bin jemandem wichtig.
Ja.
Das ist es, glaube ich, vor allem.
Genau. Aber das ist ja eigentlich ein ganz legitimer Wunsch, den, denke ich, jeder Mensch hat. Jemandem wichtig zu sein.
Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, bei mir ist das irgendwie extrem ausgeprägt.
Ja. Du hast ja schon gesagt, du hattest wohl Bindungsunsicherheit in der Kindheit. Ne? Da ist so eine unerlöste Sehnsucht wahrscheinlich, ne? Und dann ist das bei dir halt noch viel stärker, der Wunsch. Genau, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, sollen wir mal ein bisschen gucken, was da früher war und wie es so grundsätzlich um deinen Selbstwert bestellt ist.
Ja, also meine richtigen biologischen Eltern, sage ich mal, die haben sich getrennt, da war ich ein Jahr alt. Und dann bin ich mit meiner Mama in ihre Heimatstadt gezogen und da auch aufgewachsen, und sie hat dann nach ein paar Jahren auch jemand Neues kennengelernt und geheiratet, und ich habe dann auch zwei Brüder bekommen dadurch. Man muss aber sagen, dass ich zu meinem biologischen Vater, den habe ich nicht oft gesehen. Der hatte nicht so viel Zeit, oder meine Mutter wollte es nicht. Ich kann es nicht so genau sagen. Auf jeden Fall war das immer ein sehr unangenehmes Verhältnis zwischen den beiden, und das spürt man natürlich auch als Kind. Und ich hatte irgendwann keine Lust mehr, immer so zwischen den Stühlen zu stehen. Und wollte dann gerne zu einer Familie gehören. Und dann hat mich der neue Mann meiner Mutter adoptiert. Da war ich dann 12. Und mit dieser Adoption und auch mit dem Beginn der Pubertät bei mir ist das Verhältnis zu ihm wahnsinnig schwierig geworden. Also der, ja, konnte mich eigentlich überhaupt nicht leiden. Und die beiden haben sich dann auch scheiden lassen. Da war ich dann 17. Also der hat meine Mutter ganz, ganz arg betrogen mit so einem Doppelleben und so. Also ganz schwierig. Und generell war die Kindheit von uns Kindern dadurch geprägt, dass meine Mutter immer unter Dauerstress stand, weil sie mit 3 Kindern quasi alleine war. Er war beruflich immer so eingespannt, dass er eigentlich nicht wirklich zu Hause war oder sehr wenig. Und dann hat sich bei meiner Mutter da halt so ein Frust aufgestaut und Enttäuschung über die Ehe und über die Gesamtsituation, über ihr Leben, nehme ich mal an. Und sie hat uns Kinder und vor allem mich, das reflektieren meine Geschwister auch immer und auch mein kleiner Bruder, uns beide hat sie immer sehr als Ventil benutzt, um den Frust abzulassen. Und da ist man als Kind immer so auf rohen Eiern gelaufen, weil man nicht wusste, oh, wie ist heute die Stimmung? Was mache ich jetzt schon wieder falsch? Und solche Dinge. Also man ist da sehr bedacht immer unterwegs gewesen. Und bezeichnend war auch, weil ich da jetzt erst auf der Fahrt hierher auch mit meinem Bruder viel darüber gesprochen habe, dass man eigentlich nur Anerkennung und Zuneigung und Liebe bekommen hat und auch eine Form von Stolz, wenn wir Leistung gebracht haben. Mhm. Also wenn wir erfolgreich in der Schule waren, bei den Hobbys und so weiter, dann hat man da erstmal irgendwie eine Form von Anerkennung und Liebe bekommen. Und ich glaube, dass das auch bestimmt damit zusammenhängt, kann ich mir vorstellen.
Ja. Das heißt, du selbst, also Liebe war für dich kein Geschenk.
Nee. Und wir haben auch immer beide total irritiert und fasziniert auf andere Familien geschaut, wo das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ein sehr gutes war oder wo die Familie noch intakt war. Das war für uns irgendwie total unvorstellbar, weil bei uns zu Hause gab es das nicht. Bei uns war immer schlechte Laune und angespannte Stimmung und Stress und ja, davon war unsere Kindheit geprägt.
Ja, ja, ja. Und wie war so dein Kindergefühl dann? Also was ist so das vorherrschende Gefühl deiner Kindheit, wenn du das jetzt so erzählst? Also welches Gefühl gehört dazu?
Vor allem ganz viel Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und immer die Frage, hat mich meine Mama eigentlich lieb?
Oh je.
So, das war immer so das. Also wenn ich jetzt mal so daran denke und ich habe wirklich nicht viele Erinnerungen an meine Kindheit und ich habe so ein richtig starkes Bild, dass ich in meinem Kinderzimmer an der Heizung sitze und einfach weine, weil ich mich alleine fühle. Alleine, hilflos und ungeliebt irgendwie. Also das ist so eigentlich das Bild meiner Kindheit.
Ja.
Genau.
Und das hat sich natürlich tief abgespeichert.
Ja, das kann man so sagen. Das trägt man mit sich.
Ja. Also wenn, ich finde das immer so schrecklich, weil wenn die eigene Mama einen nicht lieb hat, wissen wir ja nicht, glaubst du, hat sie dich geliebt oder nicht?
Doch, auf jeden Fall. Also ja. Sie hat ja, also ich will jetzt auch meine Mutter hier überhaupt nicht irgendwie schlecht machen, weil ich natürlich jetzt in dem Alter bin, wo ich das alles auch ganz anders verstehe, was damals passiert ist. Natürlich liebt die uns und natürlich hat sie das auch damals getan. Die war einfach völlig überfordert mit der ganzen Situation und konnte nicht richtig damit umgehen. Und meine Mutter ist eh so eine Person, die kann nicht so gut mit Selbstregulation. Die ist nicht so die reflektierteste Person. Ja, und die hat uns dann wirklich wie so eine Art Ventil eben benutzt, aber bestimmt nicht bösartig oder mit Absicht.
Also, tragische Unwissenheit, ne?
Ja, also die ist, glaube ich, in vielen Dingen sich dessen überhaupt nicht bewusst, was das auf uns Kinder, also wie sich das ausgewirkt hat auch. Und wir drei sind da zum Glück in der Lage, offen darüber auch miteinander zu sprechen und zu sagen, ja, mir ging es genauso und ich habe das auch so wahrgenommen, das ist unfassbar hilfreich, dass
das
wir Geschwister da so
weil
drüber sprechen
dadurch,
können.
Dadurch, dass ja nochmal validiert wird, ja, das war wirklich so und nicht, ich habe das nur geträumt oder ich spinne oder ich übertreibe. Lara hat ja ihre Brüder, ihre Halbbrüder, die das genauso erlebt haben mit der Mutter. Und es scheint sowieso eine recht reflektierte Geschwisterschar zu sein, weil die unterhalten sich auch offen drüber und reflektieren das gemeinsam. Und merkt ja auch bei der Lara ein sehr gutes Reflexionsniveau im Gespräch. Und das ist natürlich echt jetzt mal ein Segen, dass ihre Brüder das genauso wahrnehmen und ihr damit diese Einschätzung validieren. Denn ein Problem in psychologischen Gesprächen, ich erlebe es immer und immer wieder oder überhaupt nicht nur in psychologischen Gesprächen, sondern ein Problem der Menschheit ist oder der Menschen ist, dass man sich oft so unsicher ist, war das wirklich so, sehe ich das nicht übertrieben, hat das wirklich so stattgefunden, sehe ich das überhaupt richtig? Denn erst wenn man da mal eine Sicherheit bekommt, ja, das war ja wirklich so und ich sehe das richtig, kann man von dort aus ja weitergehen. Weil sonst bleibt man ja im Zweifel stecken und damit bleiben ja die inneren Probleme aufrechterhalten, weil man ja gar nicht zu einer Position kommt. Ich brauche ja erstmal eine Einschätzung der Situation, eine klare Sicht auf die Lage sozusagen, bevor ich einen Plan schmieden kann, ja, was mache ich jetzt damit oder wie gehe ich weiter? Aber solange ich noch zweifle und gar nicht weiß, war das jetzt wirklich so, war es wirklich so schlimm, bleibe ich da einfach stecken. Und deswegen ist oft auch in der Psychotherapie ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Gefühle der Klienten zu validieren, zu sagen, ja, boah, das ist ja schon ein ganz schönes Päckchen, ne? Und so weiter. Und ich habe so oft erlebt, dass bei Klienten dann auch eine ungeheure Erleichterung entsteht, wenn ich ihre Gefühle validiere. Ich sehe das wirklich richtig und das war wirklich schlimm. Und damit öffnen sich wieder Räume zu neuer Erkenntnis und damit kann man dann wieder weitergehen. Wenn man so dieses Gefühl hat, die eigene Mama hat eigentlich lieb, das ist so fundamental. Also fundamentaler geht's irgendwie nicht. Ne? Wer sonst soll einen denn dann lieb haben, wenn noch nicht mal die eigene Mutter?
Genau. Und zu der väterlichen Figur, also ich hatte, wie gesagt, keine wirklich herzliche Beziehung zu dem. Also da ist auch Gewalt manchmal da gewesen, jetzt nicht oft, aber schon auch so 2-3 Mal so einschneidende Erlebnisse, wo man einfach gemerkt hat, der hasst mich eigentlich. Und das hat sich dann auch weiter durchgezogen. Das ging dann so um Unterhaltsthemen, als ich zum Studium gegangen bin und so weiter. Und ich habe auch gar keinen Kontakt mehr zu dem. Also ich habe den Kontakt wirklich komplett sein lassen, weil wir einfach kein gutes Verhältnis zueinander haben.
Und was hat das in dir ausgelöst? Welche Selbstüberzeugung?
Naja, also ich konnte das Gott sei Dank immer ganz gut von mir wegschieben, meine ich. Aber ich denke schon, dass man auch in der Jugend gerade und auch in der Kindheit immer das Gefühl hatte, ich kann es der Person nicht recht machen. Und so wie ich bin, bin ich nicht richtig.
Ja. Ne?
Also, ja, dass man nicht liebenswert ist.
Ja.
Ich war natürlich auch nicht das eigene Kind. Das ist dann sicherlich auch nochmal so ein Thema. Aber es lag ja schon daran, wie ich war, dass er mich nicht mochte.
Das war deine Überzeugung?
Das war meine Überzeugung, ja. Und ich denke auch tatsächlich, dass das so ist. Also, ja. Meine Familie, also meine Geschwister sagen das auch immer, der konnte dich einfach nicht leiden.
Ja, und dann sagst du aber, der Fehler liegt bei mir.
Das ist dann, ja, dieser Trugschluss wahrscheinlich, den man sich
ja, ich bin der
bildet.
Fehler.
Ja.
Nicht der ist der Fehler.
Genau. Und das genauso denke ich eben auch über mich, wenn ich auf die letzte Beziehung gucke, die ich hatte. Obwohl auch mein Ex-Partner mir immer wieder nach der Trennung auch gesagt hat, Lara, es liegt nicht an dir, es liegt an uns beiden, weil wir sind eben so, wie wir sind und die Schuld liegt nicht allein bei dir. Aber trotzdem bin ich da rausgegangen und denke das auch immer noch, ich bin der Fehler. Ich bin der Fehler in dem Ganzen gewesen, weil ich so bin, wie ich bin und diese Ängste habe und nicht dieses Vertrauen aufbringen konnte und all solche Dinge.
Das heißt, heute ist es konkreter. Heute kannst du es mir so konkretisieren, weil ich die Ängste habe, weil ich dann vielleicht zu kontrollieren bin oder zu anklammern bin. Mhm. Und früher war es völlig diffus.
Ja.
So einfach so, ich bin der Fehler. Und von der Mutter hast du dich da auch nicht wirklich angenommen oder geborgen gefühlt und auch nicht beschützt.
Nee.
Ich meine, warum bleibt sie mit so einem Mann zusammen, der so zu ihrer Tochter ist?
Das habe ich mich auch immer gefragt, ja. Und sie hat sich tatsächlich auch irgendwann mal dafür entschuldigt, dass sie nicht für mich eingestanden hat.
Und auch das macht ja was mit einem.
Ja, stimmt.
Du warst ja wirklich da ziemlich ausgeliefert und deine Mutter war nicht in deinem Team.
Ja. Ich war eigentlich immer alleine unterwegs. Und ich bin dann auch mit 15 bin ich dann auch ausgezogen, bin auf ein Internat gegangen in einer anderen Stadt. Was das Beste war, die beste Entscheidung für mich. Weil ab da setzen dann auch wieder die guten Erinnerungen ein.
Mhm. Da warst du ja auch dann erstmal aus diesem ganz schwierigen Umfeld raus.
Genau.
Ja, aber die Botschaften, die sitzen sehr tief.
Mhm.
Und es ist bis heute so, dass du dich damit identifizierst.
Ja. Also natürlich kann man das jetzt alles, weil ich mich ja auch damit beschäftigt habe, kann man das alles irgendwie ein bisschen einordnen und sortieren. Aber trotzdem kann man das, was in einem drin ist, nicht einfach überschreiben mit dem Wissen. Also der Kopf weiß das, aber das innere Gefühl, oder reden wir mal vom inneren Kind, ne? Mit diesem Bild kann man ja immer ganz gut arbeiten, das weiß das nicht. Das fühlt das immer noch so wie früher.
Könnte dir das irgendwelche Vorteile bringen, daran festzuhalten, wenn du mal an deine Beziehungen denkst? Könnte es Sinn machen, dass ein Teil von dir da einfach dran festhalten will und es dabei bleibt, dass du der Fehler bist?
Ein Vorteil? Naja, wahrscheinlich ist es so diese Frage der Kontrolle. Ne? Man hat das, wenn man sich selber die Schuld gibt an etwas, dann hat man eine gewisse Kontrolle darüber, weil man sich die Dinge erklären kann und einen Grund dafür findet. Aber im Prinzip gibt es da, glaube ich, keinen Vorteil. Außer, dass man vielleicht noch ein bisschen Empathie oder vermehrt Empathie für jemanden aufbringen kann, der vielleicht mit sich hadert. Also Ich glaube, das ist so eine meiner größten Stärken, dass ich solche Menschen sehr, sehr gut verstehen kann. Aber sonst, glaube ich, gibt es da keinen wirklichen Vorteil drin.
Aber es ist ja das System, in dem du dich auskennst. Ne? Also dieses Kontrolle spielt ja in jeder Hinsicht eine wahnsinnig starke Rolle für uns alle. Und aber eben auch für dich. Ist ein ganz großes Thema bei dir, immer wieder Kontrollverlust. Du hattest unheimlichen Kontrollverlust in der Kindheit und hast einen Kontrollverlust in Beziehungen, die du so erlebst, weil du eben auch wenig Vertrauen hast. Was hätte es denn für dich bedeutet als Kind, wenn du im tiefsten Inneren gespürt hättest, ich bin total gut, ich bin ein total süßes Mädchen, ich bin völlig richtig und meine Eltern sind wirklich falsch. Die stehen komplett auf der falschen Seite.
Ich glaube, ich hätte mich einfach nicht so allein gefühlt und nicht so hilflos.
Sicher? Oder hättest du dich noch nicht noch viel alleiner gefühlt mit schlechten Eltern?
Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Du meinst, es ist so ein bisschen auch Selbstschutz, oder? Dass man so daran festhält?
Ich meine, als Kind hat dir das auch ein Stück weit Schutz gegeben. Oder als Jugendliche, ne? Wenn du der Fehler bist, dann fühlt sich die Welt immer noch ein bisschen gerechter an. Als wenn alles nur ungerecht ist und ich mir eingestehen muss, dass ich komplett inkompetente Eltern habe oder inkompetente Eltern habe. Dann ist man ja lost.
Ja, das stimmt. Wobei ich mich bei manchen Dingen frage, so komplett verkehrte Eltern kann ich nicht gehabt haben, weil ich in anderen Lebensbereichen, also gerade im beruflichen oder in Freundschaften, habe ich diese Probleme nicht. Also wenn ich weiß, was ich kann und dafür stehe ich auch allen im beruflichen, nur in Beziehungen, da hadert es absolut. Also da, sobald da emotional in der Nähe da ist, dann geht das los.
Genau, sobald es richtig, richtig wichtig wird.
Ja, genau.
Und so an den Kern auch von deinem Selbstwertgefühl geht, ne? Also Liebesbeziehung. Und da ist wieder dieses alte Programm, dass du irgendwie der Fehler bist.
Ja.
Aber in dem Programm kennst du dich auch ein Stück weit aus. Da weißt du auch, was zu tun ist. Und dann gibst du dir Mühe, kontrollierst, überzeugst von deinem Wert. Stell es mal vor, über Nacht würde ein Wunder geschehen und du wüsstest ab morgen, dass du total in Ordnung bist. Also dieses Programm wäre gelöscht.
Das wäre schön.
Und wie würde es sich dann in der Beziehung anfühlen?
Ich hoffe und glaube, dass ich dann viel entspannter wäre und loslassen könnte und mich nicht so festkrallen würde.
Aha, und dieses Loslassen, wäre das nur gut?
Ja, na klar, ich denke schon, weil man dann einfach vielleicht auch den Blick mehr wieder auf sich richten kann. Was tut mir gut? Wie möchte ich eigentlich eine Beziehung führen? Ist das, was hier gerade passiert, eigentlich in meiner Welt in Ordnung oder nicht? Ich könnte vielleicht auch besser vertrauen und einfach sagen, so wie das ja anscheinend ganz viele andere Menschen können, es ist eben manchmal einfach so, dass sich Leute trennen und das gehört zum Leben dazu und davon geht nicht die Welt unter, man stirbt doch nicht davon. Also, dass man da einfach generell so ein bisschen losgelöster und entspannter ist, ein bisschen mehr Ruhe hat.
Okay, also es wäre nur gut, hätte ich nicht das Gefühl, oh je, dann müsste ich ja wirklich darauf vertrauen. Und mir wirklich dann, also es macht dir keine Angst.
Nee, weil ich mir wirklich wünsche, dass ich das könnte.
Gut.
Und dass ich merke auch, wenn ich alleine bin, wie jetzt zum Beispiel, dass das dann, also dass da so eine Ruhe zurückkehrt und dass ich dann wieder den Blick mehr auf mich richten kann. Also das kommt alles wieder, aber das wurde mir halt erstmal durch die Beziehung genommen. Und ich wünsche mir sehr, dass ich sowas oder dieses Gefühl auch in der Beziehung mitnehmen kann.
Es wurde dir nicht durch die Beziehung genommen. Ich würde es gerne ein bisschen aktiver formulieren. Das habe ich in der Beziehung abgegeben.
Oder so. Ja.
Ja, weil da ein bisschen mehr der Schwerpunkt ist, dass das ja auch ein Prozess ist, der auf deiner Seite liegt. Okay, also bleibt ja nur noch die Frage, was macht es dir so schwer, im tiefsten Inneren zu verstehen, dass du, so wie du bist, völlig in Ordnung und liebenswert bist. Ja. Was macht es dir so schwer? Wo ist der innere Widerstand?
ich glaube, ich bin ein wahnsinnig selbstkritischer Mensch und vergleiche mich ganz viel mit anderen. Und ja, ich bin mir selbst gegenüber auch immer eher negativ eingestellt. Also ich tue mich sehr schwer damit zu sagen, das und das kann ich schon eigentlich echt gut und das ist gut an mir. Das fällt mir sehr schwer.
Okay, du hast diese sehr kritische Haltung übernommen und auch das ist ja wieder Kontrolle ausüben. Indem du sehr selbstkritisch bist, schützt du dich im Außen. Nicht, dass du irgendwas übersiehst und irgendjemand kritisiert dich für was oder lehnt dich für was ab, was du vielleicht nicht vorausgesehen hast. Also das ist ja auch Selbstschutz, ne? Weil du dich dadurch ja auch optimieren kannst mit deiner Selbstkritik und auch gewisse Fehler, sage ich, oder vermeintliche Fehler ausmerzen kannst. Aber es ist ja ganz tief in dir angekommen, diese Botschaft von deinen Eltern oder diese Botschaften. Und hast du denn wirklich verstanden, dass sie zu deinen Eltern gehören? Hast du wirklich das Gefühl, dass du als Kind okay warst? Dass du, wenn du jetzt andere Eltern gehabt hättest, dass sie dich wirklich geliebt hätten? Beziehungsweise deine Mutter hat dich geliebt, sie konnte es nicht zeigen. Ich kürze das jetzt sprachlich einfach ein bisschen ab, so wie du es als Kind empfunden hast. Dass du mit anderen Eltern ein wirklich geliebtes Kind gewesen wärst. Glaubst du das?
Das ist irgendwie schwer, sich vorzustellen, weil man kann sich ja schlechte andere Eltern vorstellen. Aber ich denke schon, dass ich das glaube, weil ich ja auch von anderen Menschen, von Freunden auch Liebe erfahre. Und da immer zurückgesagt oder die Reflexion bekomme von anderen, du bist total okay, so wie du bist. Und du
okay,
bist
aber wieder sind es die anderen, die es dir bestätigen müssen. Nur diesmal läuft es gut.
Ja, es ist
ja, im Prozess ist es ja das Gleiche.
Ja.
Es geht dann zwar gut aus mit den Freunden, aber der Prozess, sag du mir, wie viel ich wert bin, ist derselbe, ne?
Ja.
So, das ist ja auch dieses gespiegelte Selbstwertempfinden, dass du immer guckst, was spiegeln die anderen. Das ist ja normal. Also das ist ja so eine tiefe Konditionierung. Und bei deinen Eltern ist es eben auch schief gegangen. Die haben ja nicht so guten Spiegel vorgehalten. Ich möchte aber von dir wissen, wenn du auf dich als Kind drauf guckst, hast du Liebe verdient und Annahme? Oder stimmte mit dir was nicht als Kind?
Eigentlich habe ich das verdient, ja.
Müssen sich das Kinder eigentlich überhaupt verdienen?
Nein, das sind Kinder.
Oder dürfen Kinder einfach sein?
Kinder dürfen einfach sein, ja. Also ja. Ganz klar. Die müssen nicht um Liebe kämpfen. Sollten sie nicht.
Ja. Also würdest du mir zustimmen, dass ein Kind, das geboren wird, egal welches, es wert ist, geliebt zu werden?
Auf jeden Fall.
Und es werden ja auch Kinder geboren, die krank sind, oder auch Kinder geboren, die sehr anstrengend sind, die ADHS mit auf die Welt bringen oder so. Sind die es trotzdem wert, geliebt zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Na klar. Natürlich. Also gerade wenn ich an meine eigene Tochter denke, die ist auch manchmal anstrengend. Welches Kind ist das nicht?
Genau.
Aber natürlich ist die ein unfassbar liebenswertes Wesen. Und das ist jedes Kind.
Ja.
Kinder kommen ja nicht schlecht auf die Welt oder böse.
Genau, richtig. Also die Erkenntnis, das spüre ich bei dir, die ist eigentlich ganz, ganz klar.
Ja.
Nur auf dich selber, was könntest du jetzt machen, die mal auf dich selbst anzuwenden? Weil dann gilt das ja auch für dich. Wenn es für alle Kinder gilt, dann gilt es auch für dich.
Ja, wenn ich das auf mich selbst anwende, dann weiß mein Kopf, ja, du bist eigentlich liebenswert und das mag ich an mir und das ist gut an mir und das weiß ich auch. Und trotzdem ist dann immer so eine kleine Stimme im Hintergrund, die sagt, ja, aber das und das und das und das ist alles nicht so gut. Das magst du nicht an dir. Ist total schwer, finde ich, diese negative Überzeugung in eine positive umzuwandeln.
Ja, der Unterschied ist, Lara, Menschen, die jetzt so ein tief gutes Selbstwertgefühl haben, die mögen sich auch mit ihren Fehlern. Die finden die Fehler zwar nicht gut oder das, was sie jetzt selber an sich als Schwäche wahrnehmen, arbeiten auch dran oder auch nicht, Aber es ist nicht dieses tiefe Gefühl, dass man sich deswegen ablehnt oder so. Hm. Weißt du, du darfst ja auch Sachen an dir nicht gut finden. Es wäre nur günstig, wenn du trotzdem das Gefühl, also mit deinen Fehlern und nicht gegen deine Fehler, das Gefühl hast, ich darf so sein, wie ich bin. Ich bin richtig, wie ich bin.
Hm. Ja, ich glaube, so dieses ich darf so sein, wie ich bin, ist so ein Knackpunkt bei mir. Es ist in Ordnung, so zu sein. Ich denke, das ist so ein Wunderpunkt.
Genau. Und das ist aufgrund deiner Prägung. Und das ist das, was dir im tiefsten Inneren so schwer fällt, für dich wirklich zu fühlen und zu anzunehmen, dass die Eltern die Fehler gemacht haben und nicht du der Fehler warst.
Hm. Ja, und ich glaube, dass da auch so ein bisschen das Problem ist, dass man seine Eltern ja grundsätzlich lieb hat. Also als Kind sind die Eltern ja nie falsch oder man weiß ja als Kind nicht, das ist jetzt gerade falsch von den Eltern, wie sie handeln. Und wenn man jemanden sehr lieb hat, dann will man den ja auch immer in Schutz nehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der innere Konflikt auch, ne?
Okay. Jetzt hast du, glaube ich, was unheimlich Wichtiges gesagt. Du spürst so eine tiefe Loyalität zu den Eltern. Und du spürst auch noch diese kindliche Loyalität. Also du hast noch dieses Kindergefühl, ich habe die lieb.
Hm.
Bleib mal ganz nah in deinen Gefühlen. Inwiefern blockiert dieses Gefühl, ich habe die lieb, diese Bindung, diese Loyalität, das Loslassen von, ich sage es jetzt einfach mal so, ich bin der Fehler oder ich bin nicht richtig.
Ja, weil man sich ja dann eingestehen müsste.
Versuch mal mehr mit ich zu reden, weil okay. Weil ich mir dann
eingestehen müsste, dass meine Eltern nicht dem Bild entsprechen, wie ich sie gerne gesehen habe oder wie ich sie gesehen habe als Kind.
Und was passiert dann, wenn du dir das eingestehst?
Das,
versuch's mal zu fühlen, deine Augen gehen nach oben. Das heißt, du guckst im Kopf.
Ja.
Also wenn das jetzt wirklich wahr ist, ja, es ist wirklich wahr. Die haben richtig Fehler gemacht. Die waren das Problem, nicht ich. Was passiert dann?
Dann fühlt man sich irgendwie...
Ich.
Ich fühle mich dann irgendwie verloren so ein bisschen, weil ich dann nicht so aufgewachsen bin, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe oder wie ich es mir eigentlich wünsche. Also ja, ich fühle mich dann irgendwie alleine.
Ja. Das hatte ich eigentlich vorhin gemeint, aber da waren wir noch zu viel im Kopf. Dann wärst du ja ganz einsam gewesen, wenn du das als Kind schon, ne? Aber du, jetzt bist du dran an dem Gefühl. Jetzt hast du es auch mehr im Gefühl, ne? Also es fühlt sich verdammt allein an.
Ja, genau. Und wenn ich das jetzt ins Jetzt übertrage, dann muss ich auch feststellen, dass ich das eigentlich schon längst weiß. Also, dass wenn ich meiner Mama gegenüberstehe und die wieder so ist, wie sie halt ist, und ich merke, dass mich das total nervt und mich traurig macht und auch schon wirklich wütend macht, dann merke ich, dass ich da schon eine viel erwachsenere Haltung dazu bekommen habe und sie dann halt einfach so lasse und das nicht mehr so mir annehme. Also ich schieße dann auch...
Aber das Kind in dir. Ja, dann schaffst du es, auf die Erwachsenenebene zu gehen. Das ist super auch. Aber du regelst es dann auf der Erwachsenenebene. Und wir waren eben auf der Kindebene. Und ich denke, dass das Kind in dir bis heute lieber an der Loyalität festhält und auch an der Illusion. Ist ja auch eine Illusion, also die du aufrechterhältst. Ne? Im Grunde möchte ich, dass die doch gute Eltern waren. Und das geht nur, wenn du sagst, ich bin der Fehler. wenn du wirklich auf der tiefen Ebene, auf der gefühlten, kindlichen, emotionalen Ebene eingestehen würdest, der Fehler sind die anderen, dann kommt der Schmerz hoch. Dann hast du dieses Einsamkeitsgefühl und diese Schmerzen und
ja
sag du mal, du bist ja dein Gefühl, sag du mal, was dann passiert.
Ja, man fühlt sich wirklich allein damit. Das ist schon so. Und man.
Ich
fühle mich allein damit. Und ich fühle mich dann noch so ein bisschen um meine Kindheit betrogen. Und um dieses Konstrukt, was man sich da als Familie und als Bild von Familie und was Familie bedeutet und ist, irgendwie zurechtgebogen hat.
Ja.
Ne? Und ich wünsche mir zum Beispiel auch, deswegen habe ich, glaube ich, auch an meinem Ex-Partner, um da den Bogen wieder zurückzuschlagen, auch so sehr festgehalten, weil er eben dieses Bild von Familie erlebt hat und auch noch lebt. Und das ein Bild von einer Familie ist, was ich mir immer gewünscht habe. Und dann, als ich den kennengelernt habe, dachte, jetzt hast du jemanden, mit dem kannst du das genauso leben, wie du dir das immer gewünscht hast.
Ja. Lara, wenn du mal tief in dich hineinfühlst und auf dieser kindlichen Ebene bleibst, ist es das, was im tiefsten Inneren, auf der emotionalen Ebene verhindert, dass du fühlst und annimmst, dass du völlig okay bist?
Du meinst diesen Wunsch nach...
Ich formuliere es anders. Ich glaube, dass das Kind in dir mit seiner unheimlichen Wunsch nach Loyalität und Verbundenheit und Sicherheit, du sagst ja, würdest dich dann sehr, sehr einsam fühlen, mit diesem Wunsch verhindert, dass du deine alten Glaubenssätze loslässt. Weil da, du müsstest über diese Brücke gehen. Du müsstest, um dahin zu kommen, ich bin richtig. Also nicht ich war der Fehler, ich bin richtig, ich bin okay. Müsstest du über die Brücke der Erkenntnis gehen, dass deine Eltern wirklich, und die Betonung liegt auf wirklich, dass du es nämlich auch wirklich zulässt im emotionalen Erleben, viele Fehler gemacht haben.
Ja. Ich weiß es nicht so richtig, weil ich im Prinzip ja weiß, was sie für Fehler gemacht haben.
Ja, und theoretisch.
Theoretisch, ja. Aber mal so richtig da reingefühlt habe ich mich wahrscheinlich noch nie so in der Form.
Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die ich oft erzähle. Weil ich habe selber aus der Geschichte wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Ich hatte mal einen Klienten, der kam aus einer Kindheit, die war die Totalkatastrophe. Vater gab es nicht, seine Mutter war schwere Alkoholikerin und eine sadistische Psychopathin. Die hat ihn emotional und körperlich misshandelt. Und er ist so mit 16 Jahren ist er von zu Hause abgehauen. Und er hatte großes Glück, der war ziemlich intelligent und er sah auch ganz gut aus. Das ist eine gute Mischung an Ressourcen. Und ist dann eigentlich vagabundiert, hat überall hier und da mal gearbeitet, hatte schwerste Bindungsstörungen. Als er zu mir in die Therapie kam, war schon wesentlich weiter. Aber auf der Ebene mit den Frauen, das ging nicht. Also da war noch diese starke Bindungsstörung oder Bindungsangst. Da war das, vieles anderes hatte er geregelt bekommen. Er konnte inzwischen auch irgendwo bleiben. Er hatte sich sesshaft gemacht, nicht immer von einer Stadt in die nächste. Er konnte Freundschaften pflegen, das war früher undenkbar. Der hat mir eine Geschichte erzählt. Er hat einmal, da war er wieder in einer Stadt, und ging täglich in eine Bäckerei vor der Arbeit, um sich zwei Croissants mitzunehmen. Und eines Morgens sagte der Bäckereiverkäufer, oh hier, ich habe schon Ihre Croissants. Das fand der Klient damals so übergriffig und so viel, ein zu viel an Nähe und Beziehung, dass er daraufhin die Stadt verlassen hat. Ja, das war die krasseste Geschichte, die ich je gehört habe. Mhm. Ja? Also so bindungsgeschädigt war er durch diese Katastrophe an Mutter. Da war er jetzt schon sehr, sehr viel weiter. Er kam dann zu mir wegen einer Frauenbeziehung. So. Und der kam eines Morgens. Und der hatte, nachdem er abgehauen war zu Hause, keinen Kontakt mehr zur Mutter. 20 Jahre und vor 10 Jahren war sie auch schon gestorben. Also der hatte fast 30 Jahre keinen Kontakt. Und der kam eines Tages wieder, also ins nächste Gespräch und sagte, wissen Sie, ich weiß ja im Kopf, dass ich was wert bin. Mir ist ja schon klar, dass ich auch sehr viel erreicht habe, aber ich fühle es einfach nicht so. Mhm. Und den habe ich dann gefragt, gehen Sie mal bitte tief in sich und fragen sich, welchen versteckten Nutzen könnte es haben, an diesem alten Gefühl, ich bin nicht wert, dran festzuhalten. Und dann kam es wirklich so aus ihm herausgeschossen, dann müsste ich mir ja eingestehen, dass es wirklich schlimm gewesen ist mit meiner Mutter.
Mhm.
Verstehst du, was ich sagen will?
Ja.
Da habe ich so viel gelernt. Ich lerne immer so viel von meinen Klienten. Ja. Das war für mich eine Sternstunde, ja. Weil ich verstanden habe mal wieder, es kommt auf dieses wirklich an. Das ist das entscheidende Wort. Weißt du, es gibt viele Menschen, die können von ihrer Kindheit reden, als wenn sie aus dem Geschichtsbuch vorlesen würden, ja?
Hm.
Aber sie sind emotional nicht verbunden.
Ja.
Und ein Teil in ihnen, das Kind, will immer noch, dass die Mama eine Mama ist.
Ja. Genau.
Und diese Schmerzen, die dann ja auch verbunden sind, es war wirklich so schlimm, da kommt ja auch ein Schmerz hoch. Und die Loyalität, die damit ja auch in Frage gestellt wird. Das ist so eine tiefe Ebene. Und ich merke immer wieder in allen möglichen Gesprächen, es kommt auf dieses wirklich an.
Ja, da sagst du was. Das ist wohl so.
Was fühlst du gerade?
Ich bin ganz schön traurig, ehrlich gesagt. Weil mir das zwar immer irgendwie bewusst war, dass es irgendwas mit meiner Kindheit und der Beziehung zu meinen Eltern zu tun hat, aber dass man dann eben sich dieses wirklich mal eingestehen muss und sagen muss, ja, meine Eltern haben da wirklich einfach versagt.
Ja.
Das ist nochmal was anderes.
Tut weh.
Ja, das tut weh.
Genau. Und das ist aus meiner psychotherapeutischen Erfahrung der häufigste Grund, warum Menschen an ihrem niedrigen Selbstwert festhalten. Also ich bin der Fehler. Obwohl sie wieder Besseres wissen, genau wie du. Ne, dieser Konflikt. Theoretisch ist mir das alles klar, aber ich fühle es nicht anders. Weil sie über diese Brücke der Loyalität, also da sich wirklich mal zu distanzieren von den Eltern und zu sagen, ey, ihr habt wirklich Scheiße gebaut.
Hm.
Und der tiefe Wunsch, die Eltern zu beschützen.
Ja, genau.
Der tiefe Wunsch, die Eltern zu beschützen, den Kinder immer haben, diese tiefe, tiefe Loyalität und damit aber auch diesen traurigen, belastenden Gefühlen aus dem Weg zu gehen, die dann nämlich auch aufkommen. Dann bleibe ich lieber dabei, ich bin der Fehler, als die Loyalität zu verlassen an der Stelle zu meinen Eltern, die Gefühle zu fühlen, die auch dazugehören, um dann innerlich Freiraum zu machen für ich bin richtig. Dieser Freiraum, der muss erstmal geschaffen werden und der geht eben nur über diesen Weg.
Hm. Ja. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wie gehe ich denn zukünftig mit meiner Mutter auch um?
Genau. Es ist ja für heute noch die Loyalität. Deine Mutter lebt noch. Wenn sie jetzt gestorben wäre, hättest du auch ein Problem. Ich kann es ja nicht mehr klären mit ihr. Ne? Also genau, diese ganzen Fragen hängen da dran. Weil du weißt, was du tust, Lara, und das tun so viele Menschen, du übernimmst die Verantwortung dafür, dass deine Beziehung zu deiner Mutter gelingt. Das hast du schon als Kind gemacht. Als Kind hast du schon dich so verhalten, wie ist Mama heute gelaunt, wie ist sie heute drauf, hast versucht, dich anzupassen, Leistungswillen gezeigt, alles, was deine Mutter so gut fand. Also du hast schon als Kind dafür die Verantwortung übernommen und das tust du heute noch.
Ja.
Weil eigentlich, nicht nur eigentlich, wenn es mal ganz klar so sieht, müsste deine Mutter sagen, Lara, es tut mir wahnsinnig leid mit meiner Impulsivität und meiner ganzen Überforderung habe ich dir und deinen Brüdern ganz schön was zugemutet. Und es tut mir total leid. Ich hätte damals in Therapie gehen müssen. Ich hätte auch diese impulsive Art. Ich hätte das in den Griff kriegen müssen. Eigentlich müsste sie die Verantwortung übernehmen.
Ja.
Tut sie aber nicht. Bis heute nicht.
Nie. Weil sie sich auch nicht damit beschäftigt, was damals passiert ist, sondern...
Genau. Also sie übernimmt nicht die Verantwortung. Und dann tust du es, indem du deinen Selbstwert opferst. Und welche Gefühle kommen in dir auf, wenn du dir klar machst, dass sie bis heute nicht die Verantwortung übernimmt?
Wahnsinnige Wut und Enttäuschung.
Genau.
Also,
Wut.
Ja.
Und was macht Wut mit deiner Beziehung zu deiner Mutter?
Kühlt sie ab.
Ja. Genau. Und das ist das, was du unbewusst bis heute bis zu diesem Gespräch vermieden hast, dass diese Gefühle aufkommen, dass du dir eingestehst, dass es wirklich so war. Und das ist der einzige Weg, der wirklich funktioniert, um innerlich den Freiraum für ich bin richtig zu schaffen. Denn solange du die Verantwortung dafür übernimmst, dass deine Beziehung zu deiner Mutter gelingt, hast du keinen Freiraum. Dann muss es dabei bleiben, dass du der Fehler bist.
Ja.
Und Wut ist ja auch ein gesunder Prozess der Ablösung. Das heißt, du müsstest dich in gesunder Art und Weise lösen. Lösen heißt, dass dir klar ist, dass du nicht die Verantwortung mehr dafür übernimmst, dass deine Mutter und natürlich dein Vater und alle Erwachsenen da einfach aus tragischer Unwissenheit und was auch immer wirklich, wirklich Fehler gemacht haben. Das müsstest du auf einer tiefen emotionalen Ebene eingestehen.
Ja.
Und das hätte auch Folgen, zumindest vorübergehend, auf deine jetzige Beziehung zu deiner Mutter. Aber um mal hier nicht den Teufel an die Mann zu malen, also ich meine, du musst gucken, wie du damit weitergehst. Aber der normale Ablösungsprozess von Eltern ist ja in der Regel so und der findet ja normalerweise, wenn alles gut läuft, schon in der Pubertät statt. Man ist wütend auf seine Eltern, man hat Auseinandersetzungen, da. Und irgendwann ist auch mal gut.
Ja.
Dann wirst du zu einer neuen Haltung gefunden haben, zu deiner Mutter. Aber dafür braucht es erstmal die gesunde Lösung. Ja. Mit Lösung meine ich nicht, dass du deine Mutter nicht mehr siehst, sondern dass du innerlich über diese Brücke gehst, die wir heute gefunden haben.
Aber ich glaube, dass gerade dieser Lösungsprozess ja auch bedeutet, dass ich auf mich alleingestellt bin. Ich muss für mich stehen können und muss mich unabhängig von anderen machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Riesenproblem von mir, weil ich viel zu viel Angst davor habe, dass diesen Schritt zu gehen.
Genau. Das hast du wunderbar reflektiert. Ganz wichtiger Punkt. Wenn du die Bindung loslässt, ich sag mal bildlich gesprochen, die Hand von deiner Mama loslässt, dann brauchst du mehr Autonomie. Na, dann heißt es, okay, jetzt bin ich wirklich für mich in der Verantwortung und muss gucken, dass ich wirklich auf meinen eigenen Füßen stehe. Was ja auch nicht heißt, dass man weniger Bindung hat, aber du bist dann nicht mehr so, dass du ständig für die Bindung deinen Selbstwert in die Hände der anderen legst oder deinen Selbstwert opferst. Mhm. Bis heute opferst du deinen Selbstwert für die Bindung zu, vor allen Dingen zu deiner Mutter. Zu dem Stiefvater, aber zu deiner Mutter opferst du die Bindung. Und
das überträgt sich dann ja anscheinend in Beziehungen auch, ne?
Ja, genau. Ich bin der Fehler. Du bist toll. Ich werde dir zeigen, ne? Ich mache alles dafür, dass du dich an mich bindest. Und dieses Muster kennst du schon als Kind.
Ja.
Du hast immer die hundertprozentige Verantwortung dafür übernommen, dass deine Eltern dich lieb haben.
Mhm. Genau.
Und damit ja auch ein Stück weit Kontrolle gehabt. Wenn du der Fehler bist, hast du immer auch ein Stück weit Kontrolle. Mhm. Musst du ja nur besser werden und alles wird gut.
Ja, oder mich anpassen und das machen oder so sein, wie die anderen das von mir erwarten.
Das ist ja deine Kontrolle.
Ja.
Denn wenn die anderen der Fehler sind, wenn dein Stiefvater einfach völlig bindungsgestört ist, dann bist du ja ausgeliefert. dann kannst du nichts machen. Dann musst du dir eingestehen, das ist hoffnungslos.
Mhm.
Und das ist oft schlimmer, als zu sagen, ich mache es besser.
Ja, das stimmt.
Lara, ich habe so das Gefühl, du wirst das jetzt nicht von heute auf morgen lösen, aber wenn du jetzt Schritt für Schritt auf diesem Weg weitergehst und du weißt es jetzt, du kannst dich jetzt eigentlich nicht mehr dümmer machen, sage ich mal so, ne? Wenn du da jetzt dran bleibst oder den Mut hast, da dran zu bleiben, dann wird sich das eine nach dem anderen lösen.
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall.
Und auf lange Sicht oder auf mittellange, muss auch nicht lang sein, denke ich, dass deine Beziehung zu deiner Mutter für dich auch auf gesündere Füße kommt.
Mhm. Ja. Das hoffe ich, dass das so ist. Und ich glaube aber auch, dass das ein bisschen Zeit braucht. Tatsächlich.
Vor allen Dingen auch Mut.
Ja, auch das. Auch das.
Meinst du, damit kannst du weitergehen? Mit dem, was wir jetzt erarbeitet haben.
Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach sehr wohltuend, das mal gehört zu haben, dass Dinge normal sind, die ich als nicht normal eingestuft habe, dass das auch, dass meine Eltern wirklich versagt haben, dass das nicht nur eine Idee von mir ist, sondern dass es wirklich so ist und dass ich mir das einfach nur nochmal auf einer emotionalen Ebene wirklich bewusst machen muss. Ich hoffe auch, dass sich dadurch dann so diese Problematiken in der Beziehung lösen.
Es geht ja darum, Lara, ich sage ja immer wieder, ich wäre auch nicht müde, das zu wiederholen, im Letzten liegen die Dinge ja wahnsinnig einfach. Es geht ja darum, du brauchst ein besseres Selbstwertgefühl.
Genau.
So, und dein Selbstwertgefühl ist da ein bisschen vergiftet durch dieses Grundgefühl, dass du der Fehler bist, dass du nicht in Ordnung bist. Und um dieses Grundgefühl wegzukriegen, musst du Freiraum innerlich schaffen. Und das geht nur, wenn du die Loyalität zu deinen Eltern loslässt. Weil solange du da loyal bist und du die Verantwortung übernimmst, dass deine Beziehung zu deinen Eltern oder deiner Mutter gelingt, musst du dabei bleiben, dass du der Fehler bist. Denn wenn du es dir eingestehst, dass es wirklich anders war, dann kommt Wut hoch, dann kommt eine Trauer hoch, ne? Dann kommt diese gesunde Loslösung. Mhm. Und von der hast du ja auch ein Stück weit Angst, weil du sagst, oh, da müsste ich aber sehr autonom sein.
Ja.
Ja. Vor der hast du natürlich auch Angst, aus der Bindung rauszugehen.
Ja.
Aber ich glaube, du hast es verstanden.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Okay, dann denke ich, wirst du damit weitergehen können. Du kannst, hast natürlich viele Möglichkeiten. Mein Buch, Das Kind in dir oder das Arbeitsbuch ist natürlich ein Klassiker dafür. Du kannst ja auch noch weitere Gespräche suchen, da wo du wohnst oder über online. Du musst den ja auch nicht allein gehen, den Weg. Aber ich denke, du hast jetzt so den Plan in der Tasche, ne?
Mhm. Ja, ich bin gespannt und hoffe, dass ich den umsetzen kann. Und vor allem gespannt dann, was sich auch mit mir selber dann tut, mit dem Selbstwert.
Ja.
Ja. Und es ist auch wirklich so, man bricht manchmal die Dinge, also man vergisst oder übersieht manchmal die Dinge aufs Einfachste runterzubrechen und denkt irgendwie, man hat so einen Mount Everest vor sich. Dabei ist es manchmal einfach, also es ist so einfach am Ende, ne?
Ja, also das ist es ja, also der Rest ist nur Thema und Variation. Ja klar, wenn du an dir zweifelst, ja klar, klammerst du dann, klar bist du dann mehr eifersüchtig, klar brauchst du mehr Kontrolle. Aber wenn du aufhören würdest, dieses tiefe Lebensgefühl zu haben von ich bin nicht richtig, dann könntest du vertrauen und dann wäre das andere auch weg.
Mhm. Ne? Ja. Oder vor allem auch gesunde Grenzen ziehen.
Natürlich.
Ne? Das ist
klar, das geht so dann ja alles.
Ja, okay.
Okay, Lara, dann ganz vielen Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch.
Danke dir auch.
Ja, hallo, ich melde mich nochmal nach ein paar Tagen, die ins Land gezogen sind nach dem Gespräch mit Steffi. Und ich muss sagen, es sind dann doch nochmal ganz schön viele Emotionen auch hochgekommen bezüglich zu der Beziehung zu meiner Mama und auch zu meinem Ex-Freund. Vielleicht ist es in dem Gespräch nicht so richtig rübergekommen, aber die Trennung ist noch nicht so lange her gewesen und mich hat das alles ganz schön doll mitgenommen. zu dem Zeitpunkt, als ich da bei Steffi im Raum saß, war ich ziemlich gefasst und konnte das alles ganz gut reflektieren. Aber es gibt natürlich trotzdem noch ganz schön viele Tage, die gar nicht so aussehen und an denen es mir echt nicht gut geht und an denen ich viel weine und mich viel frage, warum ausgerechnet diese Beziehung kaputt gehen musste, weil er für mich wirklich sehr, sehr viel Bedeutung hatte und auch noch hat. Und ja, deswegen habe ich jetzt erstmal durch das Gespräch mit Steffi eine sehr große Aufgabe vor mir. Und ich bin mir auch noch ein bisschen unsicher, wie ich die bewältige. Denn ich glaube, das wird wirklich ein steiniger Weg, den ich da zu gehen habe. Auch in Bezug natürlich auf meine Mama. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir das Buch von Steffi nochmal zur Hand nehme und mir das als Begleitung hinzuziehe und einfach hoffe, dass sich alles irgendwie zum Guten wenden wird und sich dieser Knoten löst vielleicht und mit ein bisschen Zeit mein Selbstwert dann noch wieder auf die gerade Bahn gerät. Und all denen, die es genauso geht wie mir, ihr seid alle ganz, ganz tolle Menschen und lasst euch nicht unterkriegen von anderen, die vielleicht irgendwie stärker oder selbstbewusster erscheinen. Ihr wisst nicht, was hinter der Fassade ist. Und ja, das Einzige, worum es im Leben geht, ist, glaube ich, tatsächlich, sich selbst da durchzutragen und zu mögen und auf sich selbst aufzupassen. Also ganz liebe Grüße an Steffi nochmal an dieser Stelle und an die Redaktion. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal irgendwann.
Ja, das war ein wirklich gutes Gespräch mit der Lara, weil wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt gelandet sind, der so viele Menschen betrifft. Und was ich immer wieder in meinen Psychotherapien feststelle, ist dieses Wort wirklich. Es war wirklich so. Oder auch in einem anderen Fall hatte ich mal eine Klientin, die hat irgendwann nach vielen Sitzungen festgestellt, Mensch, der Täter ist ja wirklich tot und nicht alle Männer da draußen sind gefährlich. Auch das, so ein tiefes Wirklich in der Realitätswahrnehmung, was zu einer ungeheuren Erlösung führen kann, beziehungsweise einfach zu weiteren Handlungsschritten. Und gerade die Loyalität zu den Eltern hapert immer wieder an diesem kleinen Wörtchen, es war wirklich so. Und das konnte ich mit der Lara wunderbar bearbeiten, transparent machen, sodass ich denke, dass dieses Gespräch viele, viele Zuhörer und Zuhörerinnen sehr angeregt haben wird. Das nächste Mal ist die Salome bei mir und sie bringt das Thema mit, dass sie wahnsinnig sensibel auf ihr Umfeld reagiert. Sie fühlt sich immer sehr stark verantwortlich für die Stimmungen anderer. Sie kann Disharmonie kaum aushalten und wenn irgendwo dicke Luft ist, versucht sie zu vermitteln. Das heißt, sie kann sich nicht abgrenzen. Und warum das so ist und wie sie sich besser abgrenzen kann, das besprechen wir dann. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen aus dem Gespräch und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, eure Steffi.
Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.